Und ich habe dann immer gesagt, also die Koffer sind ausgepackt, die Koffer sind am Dachboden verstaut. Manche politische Entwicklungen auch der letzten Jahre haben vielleicht den einen oder anderen dazu veranlasst, schon mal zu gucken, wo der leere Koffer denn am Dachboden eigentlich steht. Inzwischen hat die Situation sich verändert und auch Dinge, die seit dem 7. Oktober in Deutschland passieren, führen dazu, dass der eine oder andere nicht nur guckt, wo er den ausgepackten Koffer hingestellt hat, sondern schon mal den ausgepackten Koffer wieder abstaubt und vielleicht vom Dachboden eine Etage tiefer stellt.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Jüdisches Leben in Deutschland. Ein Jahr nach dem 7. Oktober. Der Präsident des Zentralrats der Juden zu Gast in Zwickau. Herzlich willkommen. Hier ist mit Herz und Haltung der Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Mein Name ist Daniel Heinze. Hallo. So richtig gut lernt man voneinander, wenn man direkt miteinander spricht. Jedes Jahr begrüßt deshalb das Zwickauer Peter-Breuer-Gymnasium, das ist eine der bischöflichen Schulen im Bistum Dresden-Meißen, zum Schuljahresbeginn einen prominenten Gast, bevor dann wieder die Schülerinnen und Schüler die Gänge bevölkern. Das Peter-Breuer-Gymnasium ist übrigens auch der Standort des Römerforums der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Tja, und diesen August durfte die Schule den Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland empfangen, den Würzburger Mediziner Dr. Josef Schuster. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dessen noch anhaltenden Folgen prägten natürlich Fragen nach dem Umgang mit dem zunehmenden Antisemitismus das Gespräch. Aber auch zahlreiche aktuelle Bildungsprojekte kamen zur Sprache und nicht zuletzt gab Dr. Schuster einen Einblick in die Strukturen des Judentums in Deutschland. Und in dieser Podcast-Episode heute haben wir die spannendsten Momente aus dem Gespräch im Peter-Breuer-Gymnasium für euch zusammengestellt. Dr. Josef Schuster, jetzt bei Mit Herz und Haltung. Ja, wie eingangs schon erwähnt, nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 kamen wir, man muss es ja deutlich sagen, leider nicht umhin, Dr. Schuster danach zu fragen, wie dieses Ereignis jüdisches Leben seitdem prägt. Und das speziell in Deutschland.
Der 7. Oktober war ein Einschnitt für Juden in aller Welt und vielleicht ein bisschen stärker in Deutschland. Warum? Können ja sagen mit Recht, naja, also das sind drei Israel von hier, 3500 Kilometer roundabout, weit weg, weit weg. Was tangiert dich das so arg? Dass bei dem Massaker 1600 vorwiegend jüdische Menschen zu Tode kamen, okay, kann einen emotional sicherlich mehr belasten, als wenn jetzt irgendwo ein Massaker auf der Welt passiert ist. Man muss aber wissen, in Historie, gerade in Deutschland, wenn es den Staat Israel in den 30er Jahren gegeben hätte, wäre es, und davon bin ich überzeugt, nicht zu dem gekommen, wozu es gekommen ist. Und zwar deshalb, weil Israel in seinem Grundgesetz, dass jedem Juden auf der Welt das Recht einräumt, jederzeit nach Israel einzuwandern. Also es wäre dann viel leichter gewesen, eine sichere Zufluchtsstätte zu finden, wie es tatsächlich in den 30er und Anfang der 40er Jahre gewesen ist. So, Israel als sichere Zufluchtsstätte, das war und ist natürlich weiterhin ein Punkt, aber dieser 7. Oktober hat gezeigt, dass durch dieses Massaker der Hamas-Terroristen dieser sichere Hafen Israel gar kein so sicherer Hafen mehr ist. Wenn man mich heute fragt, und ich muss es sagen, die Frage kommt auch mehr seit dem 7. Oktober, ob ich davon überzeugt bin, dauerhaft jüdisches Leben in Deutschland geben kann. Also vor dem 7. Oktober habe ich gesagt, sehe ich überhaupt kein Problem. Es gibt diesen Satz mit den gepackten Koffern, die ausgepackt sind. Also Menschen, die nach der Shoah in Deutschland wieder wohnhaft geworden sind, dann aber zunächst auch mal, ja, muss man doch ganz klar sagen, sich selber ein bisschen in die Tasche gelogen hatten, auch ihren Kindern gegenüber und gesagt haben, ah, wir sind jetzt nur vorübergehend hier aus wirtschaftlichen Gründen. Wir wollen eigentlich weiter, sei es nach Israel, weiter in die USA. Und es hat ja so bis in die 70er, 80er Jahre gedauert, bis man auch als Jude in Deutschland eigentlich sagen konnte, ich lebe bewusst hier in Deutschland. Und ich habe dann immer gesagt, also die Koffer sind ausgepackt, die Koffer sind am Dachboden verstaut. Manche politische Entwicklungen auch der letzten Jahre haben vielleicht den anderen, einen oder anderen dazu veranlasst, schon mal zu gucken, wo der ausgepackte, der leere Koffer denn am Dachboden eigentlich steht. Inzwischen hat die Situation sich verändert und auch da Dinge, die seit dem 7. Oktober in Deutschland passieren, führen dazu, dass der eine oder andere nicht nur guckt, wo er den ausgepackten Koffer hingestellt hat, sondern schon mal den ausgepackten Koffer wieder abstaubt und vielleicht vom Dachboden eine Etage tiefer stellt.
Jüdisches Leben sei in Deutschland gegenwärtig nicht mehr so unbeschwert möglich wie noch vor einigen Jahren. Dabei spiele nicht nur der Krieg im Nahen Osten, sondern auch die Erinnerung an den Anschlag in Halle vor 5 Jahren eine Rolle.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe es ja, muss aber sagen, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, Stichwort Halle, lässt meinen Optimismus leider doch Grenzen setzen. Gut wäre, schön wäre es und ich würde mich freuen, wenn wir an jüdischen Gemeindeeinrichtungen, an Synagogen keinen Polizeischutz mehr benötigen würden. Auf der anderen Seite, wir haben 2019 das Attentat in Halle erlebt und danach waren die Synagogen erstmal ziemlich leer. Und der damalige Innenminister Seehofer hat dann innerhalb von einer Woche mit den Länderinnenministerkonferenzen dafür Sorge getragen, dass die Schutzmaßnahmen erhöht wurden an Synagogen. Man findet jetzt heute an allen Synagogen, zumindest bei Gottesdiensten, auch eine Polizeistreife. Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass das Sicherheitsgefühl wieder da ist, dass die Synagogen wieder gut besucht sind.
Gesprochen haben wir mit Dr. Schuster auch darüber, wie er auf die mediale Berichterstattung rund um den Krieg im Gazastreifen blickt. An der Stelle sei zur Vollständigkeit nochmal erwähnt, das Gespräch fand vor den kriegerischen Auseinandersetzungen auch im Libanon statt.
Das Problem, das auch mir auffällt, ist, dass auch von Meinungsbildner, darunter verstehe ich die Medien, sprich Printmedien, Rundfunk, Fernsehen, Social Media, auf die Probleme, die es im Gazastreifen gibt, hingewiesen wird. Und ich will auch nicht falsch verstanden werden. Also mir tut jeder Mensch auch in den palästinensischen Gebieten, der zu Schaden kommt, absolut leid. Und ich habe mit dem das gleiche Mitgefühl wie mit Menschen, die in Israel zu Schaden kommen. Was immer wieder vergessen wird, ist A, der Auslöser, der 7. Oktober, dass es dann zu Folgen kam und dass auch die Bevölkerung im Gazastreifen durch die Hamas-Terroristen häufig als menschliche Schutzschilde missbraucht werden. Also dass die in Krankenhäusern, in Schulen bewusst dort untergebracht werden, um nach Möglichkeit zu verhindern, dass es hier zu Bombardements kommt. Ja. Wer frei von Schuld werfe den ersten Stein, da sind wir uns einig. Ich bin auch nicht derjenige, der behauptet, alles, was Israel macht, ist richtig und gut. Ich bin nicht unbedingt ein Freund der Regierung von Netanyahu. Ich habe persönlich da auch meine Probleme mit, aber 3500 Kilometer entfernt lässt sich leicht Kritik üben. Auf der anderen Seite sage ich mir, was würden wir eigentlich von der Bundesregierung erwarten, wenn aus einem Nachbarland, für uns heute undenkbar, klar, von Polen, von Tschechien, Terroristen auf Bundesgebiet kämen und hier ein solches Massaker anstellen. Und es ist ja nicht das erste Mal, oder wenn hier laufend Raketen aus Polen auf deutsches Gebiet fliegt. Also ich würde von der Bundesregierung doch erwarten, dass sie alles dafür tut, um den Schutz der Bevölkerung sicherzustellen. Und das ist ein Punkt, der mir in den Berichterstattungen leider häufig zu kurz kommt.
Angesichts des zunehmenden Antisemitismus wurde zudem die Frage diskutiert, wie sich dessen unterschiedliche Ausprägungsformen unterscheiden, also bei Christinnen, Muslimen oder in der säkularen Gesellschaft.
Es, vielleicht sage ich besser, gab einen christlichen Antisemitismus, ohne Zweifel. Ein Thema, das, darum habe ich gesagt, gab, nach der Shoah ich nicht mehr sehe. Es war das Problem, dass in früheren Zeiten vor der Shoah und in Jahrhunderten mit der mehr, die Juden haben Christus ans Kreuz genagelt, auch von der Kanzel der beiden christlichen Kirchen. Das ist kein katholisches Problem, war in der evangelischen Kirche fast noch etwas ausgeprägter, wie in der katholischen Kirche klassisch antisemitische Ressentiments geschürt wurden. Also an dem, was wir als Antisemitismus in der Geschichte, in der Entwicklung haben, haben die Kirchen einen leider entscheidenden Anteil. Das muss man aber auch klar sagen, dass die Kirchen, beide Kirchen, ich glaube heute, nicht erst heute, aber schon katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das auch erkannt haben und heute einen ganz anderen Weg gehen. Und also insoweit kann ich heute nicht von einem christlichen Antisemitismus sprechen, aber den gab's. Das können wir nicht leugnen. Muslimischer Antisemitismus, gut, der Koran hat schon Stellen, die sich gegen Juden, nicht nur gegen Juden, auch gegen Christen richten. Und wenn man weiß, wenn man die Entstehungsgeschichte Israels kennt, dass es da hier Menschen aus ihrer angestammten Heimat umgesiedelt werden mussten, dann kann ich erst einmal nachvollziehen, dass hier natürlich nicht gerade Freude darüber herrscht. Aber es wurde da hier auch von den arabischen Staaten viel dazu getan, um das weiter zu schüren. Einfach deshalb, wenn wir heute im Jahre 2024 im Gazastreifen von Flüchtlingslagern hören. Also die arabischen Staaten wären locker in der Lage gewesen, all die Menschen, die dann weg mussten, aufzunehmen. Ich vergleiche es ganz gerne mit der deutschen Geschichte. Stichwort Ostpreußen, Stichwort Oberschlesien. Wir hatten in Deutschland Menschen, die aus diesen Gegenden vertrieben wurden. Aber ich sehe jetzt kein Flüchtlingslager mit Ostpreußen oder Schlesiern in Deutschland. Ich glaube, auch die Menschen, die ihre Wurzeln dort haben, sind ja heute alle integriert in Deutschland. Und genauso hätten die arabischen Staaten die Menschen integrieren können. Aber ganz bewusst lässt man das Thema auch gerne immer am Köcheln.
Für den späteren fatalen christlichen Antisemitismus, geschichtlich grundlegend, sei eine einzelne, aber grundsätzliche theologische Differenz zwischen Christentum und Judentum geworden.
Es gibt einen entscheidenden Punkt, wo wir uns entscheiden. Es ist die Frage, war oder ist Jesus der Erlöser oder nicht? Das Christentum sagt ja, das Judentum sagt, das war er nicht. Es gibt so... Mein Landesbischof Friedrich in Bayern hat gesagt, kam von Martin Buber die Geschichte immer erzählt. Und eines Tages, wenn der Erlöser kommt oder wiederkommt, dann stelle ich mich hinter ihn und auf die Frage, warst du schon mal da oder warst du noch nicht da, werde ich ihm sagen, sag gar nichts. Also ist, glaube ich, einfach der Punkt. Das ist aber der einzige Punkt. Und man kann es, glaube ich, nachvollziehen. Nachdem das Judentum nicht bereit war und nicht weiterhin nicht bereit ist, Christus als den Erlöser anzusehen, war auf christlicher Seite natürlich gerade auch unter dem Missionsgedanken der Wunsch, dann sich gegen das Judentum auszusprechen. Und so ist letztlich diese antisemitischen Narrative im Christentum entstanden.
Neben dieser religiösen Differenzierung blickte Dr. Schuster auch auf unterschiedliche politische Motivationen für Antisemitismen.
Wir erleben gerade seit dem 7. Oktober deutlich einen Antisemitismus, also eben nicht von der rechten Seite, haben wir drüber gesprochen, aber eben auch von der politisch linken Seite. der sich dann auch im kulturellen Bereich häufig widerspiegelt. Und es ist interessant, es gibt ja diese Hufeisentheorie, die Parteien als Hufeisen. Und auf der einen Seite die Rechtsextreme und auf der anderen Seite die Linksextreme. Und am Ende des Hufeisens kommen die beiden sich sehr, sehr nahe. Also wenn Sie heute hören, was Frau Wagenknecht von sich gibt und hören, was die AfD von sich gibt, da sehe ich auffallend viele Schnittpunkte, sagen wir mal das so. Der politisch linke Antisemitismus, der natürlich auch immer sich auf die Seite des vermeintlich Schwächeren zu schlagen versucht, stellt heute eine größere da, vor allem Bedrohung dar, insbesondere weil er auch im Bereich der Kultur gut Einfluss oder Eintritt gefunden hat. Aber auch da, wenn Sie mich jetzt fragen, mein Heilmittel habe ich nicht.
Bei Kritik an Israel ist in seinen Augen die Intention entscheidend, ob es sich um Antisemitismus handelt.
Die Grenze, was ist antisemitisch und was ist völlig legitime Kritik? Also man kann die Politik der Regierung des Staates Israel absolut kritisieren. Ist überhaupt nichts dabei. Es gibt aber drei Dinge und da erkennt man, glaube ich, in welche Richtung etwas geht. Punkt 1, die Legitimierung, das heißt, wenn man dem Staat Israel das Existenzrecht abspricht. Dämonisierung, wenn man also Israel als Staat dämonisiert oder wenn man Doppelstandards anlegt. Also wenn man an Israel Standards anlegt, die man an kein anderes Land anlegen würde, dann muss ich sagen, ist das keine akzeptable Kritik mehr. Also die Dinge kann man dadurch ganz gut differenzieren.
Gegenüber antisemitischen Stereotypen und Vorurteilen unterstrich der Zentralratsvorsitzende die Bedeutung der Bildung. Und dies nicht erst an weiterführenden Schulen. Und er konnte auf ein konkretes Projekt hinweisen.
Ich denke, es muss in der altersentsprechend, altersgemäß natürlich früher beginnen. Aufklärung auch über Judentum. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Was ich nicht machen kann und was keiner von uns machen kann, ist plötzlich eine große Anzahl jüdischer Menschen jetzt auch nach Zwickau zu bringen, um entsprechend jüdische Schüler mehr zu haben, was das Allerbeste wäre. Weil dann geht sowas einfach ganz normal im Klassenverband. Es gibt etwas, ein Ersatzprojekt, weiß ich nicht. Wir haben ein Projekt Meet a Jew. Das heißt, der Zentralrat hat eine ganze Menge Freiwillige, etwa immer quer durch alle Altersstufen, insbesondere auch im Schulbereich, die in, wenn man es möchte, in Schulklassen kommen und über ihr jüdisches Leben heute berichten, auf Augenhöhe, also etwa im gleichen Alter. Und ein 18-Jähriger, glaube ich, eher, will keinen von Ihnen persönlich zu nahe treten, aber wenn so ein anderer 18- oder 19-Jähriger ihm was erzählt, hat manches Mal mehr Wirkung, als wenn der Lehrer vorne steht und etwas erzählt. Also ist häufig, finde ich, für Jugendliche plausibler. Und die sprechen nicht nur über Religion, ganz und gar nicht. Die meisten sind nicht religiös, sondern sprechen über ihr Leben als Jude in Deutschland, dass da auch religiöse Themen eine Rolle spielen können, ja, aber ist nicht das primäre Thema.
Auch für die Lehrerinnen und Lehrer, die in Schulen mit Antisemitismus konfrontiert werden, gibt es inzwischen weitere Fortbildungsmöglichkeiten, erzählt Schuster.
Es gibt neu allerdings erst in Würzburg für angehende Lehrkräfte, und zwar aller Fakultäten, einen Zusatzstudiengang antisemitismuskritische Bildung. Freiwilliger Zusatzstudiengang über 3 Semestern, der übrigens sehr stark nachgefragt ist, was ich sehr gut finde, der sich jetzt inzwischen etabliert hat.
Aus eigener Erfahrung wissen viele, dass es für Außenstehende nicht ganz einfach ist, die katholischen Begriffswelten zu durchblicken. Welche Rolle hat ein Bischof? Warum gibt es auch bei Katholiken ein Zentralkomitee? Und warum organisiert sich die evangelische Kirche nochmal ganz anders? Wir haben Dr. Schuster deshalb auch gebeten, einmal ganz grundsätzlich zu erklären, was die Aufgabe des Zentralrats der Juden ist und wie sich die von jener der Rabbinerinnen und Rabbiner unterscheidet.
Der Zentralrat der Juden ist nicht die jüdische Bischofskonferenz. Das heißt, In der Organisation haben wir in Deutschland heute 105 jüdische Gemeinden, die in Landesverbänden zusammengeschlossen sind. Also zum Beispiel in Sachsen haben wir 3 Gemeinden, und zwar Chemnitz, Dresden und Leipzig, die im Landesverband der jüdischen Gemeinden in Sachsen zusammengeschlossen sind. Die Landesverbände wiederum sind zusammengeschlossen im Zentralrat der Juden in Deutschland, also die Vertreter aus Sachsen, aus Bayern, aus Hessen, egal, alle Bundesländer. Gibt ein bisschen Spezialität. Baden-Württemberg läuft bei uns als 2 getrennte Einheiten. Wir haben Baden und wir haben Württemberg, aber im Prinzip sind die jeweils wie die Bundesländer oder eben Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen. Und das sind alles keine religiösen Organisationen, sondern die Landesverbände sind politische Organisationen. Es ist die Aufgabe, die Interessen der jüdischen Bevölkerung hier in Sachsen zu vertreten. Was den Zentralrat angeht, also auf der Bundesebene, geht es darum, die Interessen der jüdischen Gemeinden, der jüdischen Menschen auf Bundesebene in Deutschland zu vertreten, auch im Gespräch selbstverständlich nicht nur mit der politischen, mit der Regierung, auch mit den Kirchen. Dazu muss man etwas wissen, jüdischen Gemeinden unterscheiden sich in einem Punkt ganz grundlegend von katholischen und evangelischen Gemeinden. Bei katholischen Gemeinden wird, ich weiß nicht, wie es hier in Sachsen ist, aber normalerweise wird der Pfarrer wird vom Bistum entsendet, ist es hier so. In jüdischen Gemeinden gibt es als Geistlichen einen Rabbiner. Der Rabbiner in einer jüdischen Gemeinde ist Angestellter der Gemeinde. Also er ist nicht Angestellter im Regelfall des Landesverbandes, sondern bei den Gemeinden. Und der Dienstvorgesetzte ist der Vorstand, der demokratisch gewählte Vorstand dieser Gemeinde. Also innerhalb der Gemeinde ist nicht der Pfarrer der Oberste, sondern der Vorstand. Der Vorstand ist auch dem Rabbiner weisungsbefugt in fast allen Dingen, aber nicht in allen Dingen. Was also klassisch religiöse Fragen sind, die entscheidet der Rabbiner und daran muss sich auch der Vorstand halten. Also wenn es jetzt darum geht, Schweinefleisch ist im Judentum verboten, das werden die meisten von Ihnen wissen, und es ist üblich, am Gottesdienst am Freitagabend danach so einen Imbiss zu geben. Böse Leute sagen, mit Speck fängt man Mäuse, kommen mehr Leute zum Gottesdienst, wenn es was zu essen gibt, ist doch gut. Also Speck gibt's eben nicht, aber im Lidl ist gerade das Schweinenackensteak besonders günstig. Dann könnte der Vorstand nicht sagen, wir müssen sparen, wir kaufen jetzt Schweinenackensteak, sondern das sind dann religiöse Fragen, hier hat der Rabbiner das letzte Wort. Wenn es aber darum geht, dass die Synagoge einen neuen Anstrich braucht, dann kann der Rabbiner dies dem Vorstand als Wunsch mitteilen. Und der Vorstand muss halt sehen, ob er im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten das umsetzen kann oder sagen kann, also Herr Rabbiner, tut uns leid, in dem Jahr aus finanziellen Gründen können wir das nicht machen. Das heißt also, die Vorstände dann Landesverband sind ja sozusagen das oberste Gremium. Der Zentralrat unterhält unter seinem Dach 2 Rabbinerkonferenzen. Eine orthodoxe. Wort orthodox, ich mag es nicht so gerne, ist traditionell, weil bei orthodox sieht man eigentlich immer die Juden so mit Schläfchen locken. Das ist etwas, was wir in Deutschland nicht sehen. Aber traditionell und eine allgemeine Rabbinerkonferenz, das sind die liberalen Rabbiner. Wo unterscheidet sich das Ganze im liberalen Judentum? Also die Grundlage der Religion ist genau die gleiche. Die 5 Bücher Moses, die Tora ist bei beiden völlig das gleiche. Das liberale Judentum sieht aber, oder beim liberalen Judentum sitzen zum Beispiel Männer und Frauen im Gottesdienst zusammen. Wenn Sie jetzt so ein bisschen verwirrt gucken, so ewig ist es noch nicht her, dass in der katholischen Kirche auch Männer und Frauen getrennt saßen. Heute sitzen sie zusammen dort. Und ein anderer Punkt, das liberale Judentum akzeptiert die Frau für das geistliche Amt als Rabbinerin. Das traditionelle Judentum sieht das noch nicht so, können Sie fast mit katholisch und evangelisch vergleichen. Ja? Das heißt, ich vertrete die politischen Interessen des Judentums. Da habe ich natürlich auch ein Interesse, dass ich Rabbinerkonferenzen, Rabbinerausbildungsstätten stärke. Aber ich bin nicht der oberste Geistliche. Sondern Sie haben es gehört, im wahren Leben bin ich Mediziner Und das ist ja ein reines Ehrenamt.
Ja, und zur großen Freude des Teams der Katholischen Akademie konnten wir im Gespräch zudem noch auf die Pläne des Zentralrats eingehen, eine jüdische Akademie aufzubauen.
Sie soll im Prinzip ähnlich wie die katholischen oder auch die evangelischen Akademien Themen von allgemeinem Interesse, die aber in irgendeinem Bezug zum Judentum stehen. Also es geht nicht darum, jetzt nur religiöse Themen zu bearbeiten, sondern es können auch sollen auch politische Themen sein, aber unter dem jüdischen Aspekt hier zu bearbeiten mit Seminaren, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit bieten, den jüdischen Gemeinden, den Mitgliedern der Gemeinden auch spezifisch jüdische Themen dort zu besprechen, zu bearbeiten, wie es eben in Akademien üblich ist. Sie wird ihren Sitz in Frankfurt am Main haben.
Das war Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, bei seinem Besuch im bischöflichen Peter-Breuer-Gymnasium in Zwickau im August diesen Jahres. Inzwischen einige Monate her, aber bleibend aktuell. Und jetzt seid ihr gefragt. Kommentiert gerne eure Fragen und Perspektiven zur heutigen Folge bei Instagram oder Facebook oder schreibt uns über unsere Website. Und wenn euch gefällt, was wir hier Woche für Woche besprechen, dann gebt uns gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder dem Player eurer Wahl, beziehungsweise empfehlt uns gerne weiter an Kolleginnen oder Bekannte. Das hilft uns wirklich ungemein. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.